und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 14. April. Ich bin Ilonka und es geht weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich auch heute, dass ihr dabei seid und zuhört und dass wir gemeinsam weiterlesen können. Wir lesen wie immer aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Aus 4. Mose, das Kapitel 33. Die Lagerplätze des Wüstenzugs. Es folgt das Verzeichnis der Lagerplätze der Israeliten, die unter der Führung von Mose und Aaron nach Heerscharen geordnet aus dem Land Ägypten ausgezogen waren. Nach Jahwes Befehl schrieb Mose die Stationen ihrer Wanderung auf. Am 15. April, am Morgen nach dem Passamahl, brachen sie voller Mut und vor den Augen aller Ägypter in Ramses auf. Die Ägypter begruben währenddessen ihre Erstgeborenen, die Jahwe unter ihnen erschlagen hatte. Auch an ihren Göttern hatte Jahwe Strafgerichte vollstreckt. Von Ramses zogen die Israeliten nach Sukkot, wo sie das erste Mal ihr Lager aufschlugen. Von Sukkot zogen sie weiter nach Etam am Rand der Wüste. Von dort wandten sie sich nach Pi-Hahiroth, gegenüber von Baal-Zephon, und schlugen ihr Lager bei Migdol auf. Dann zogen sie mitten durch das Meer und weiter 3 Tagesmärsche weit durch die Wüste von Etam bis nach Mara. Von dort zogen sie nach Elim, wo es 12 Wasserquellen und 70 Palmen gab. Von Elim zogen sie weiter und schlugen ihr Lager am Schilfmeer auf. Von dort aus zogen sie in die Wüste Sin und von dort nach Dovka, dann nach Adusch und schließlich nach Rephidim, wo sie kein Trinkwasser fanden. Von Rephidim zogen sie weiter und schlugen ihr Lager in der Wüste Sinai auf. Von dort ging es nach Kibroth Taava, dann weiter nach Hazeroth und schließlich nach Ritma. Von Ritma zogen sie weiter nach Rimmon Peres, nach Libna und Rissa. Ihr nächstes Lager schlugen sie in Kehelata auf, dann am Berg Schäfer, in Harada, Makhelot und Tahat. Von dort ging es nach Tattach, dann nach Mitka, nach Hashmona, nach Moseroth, Bene Jaakan, Hor Gidgad, Jotbata, Abrona und Esjon Geber. Dann kamen sie nach Kadesh in der Wüste Zin und schlugen ihr Lager schließlich am Berg Hor an der Grenze des Landes Edom auf. Dort stieg der Priester Aaron nach dem Befehl Jahwes auf den Berg Hor und starb. Das war im 40. Jahr nach dem Auszug aus Ägypten am 1. August. Aaron war 123 Jahre alt, als er auf dem Berg Hor starb. Der Kanaaniter König von Arad, das lag im Süden des Landes Kanaan, hörte vom Kommen der Israeliten. Diese brachen vom Berg Hor auf und kamen nach Zalmona. Von dort kamen sie nach Punon, dann nach Obot und schließlich nach Ije-Abarim im Gebiet von Moab. Von Ijim zogen sie weiter nach Dibon-Gad, von dort nach Almon-Diblathayim und von dort zum Gebirge Abarim östlich von Nebo. Vom Gebirge Abarim zogen sie weiter in das moabitische Steppengebiet der Jordanebene gegenüber von Jericho. Ihr Lager erstreckte sich von Bet-Jeschimoth bis Abel-Schittim. Anweisungen für die Verteilung des Landes. Dort im moabitischen Steppengebiet der Jordanebene gegenüber von Jericho befahl Jahwe Mose den Israeliten zu sagen: Wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan zieht, müsst ihr alle seine Bewohner vertreiben, alle ihre Götzenbilder und Bildwerke vernichten und ihre Höhenheiligtümer zerstören. Nehmt das Land in Besitz und lasst euch dort nieder, denn ich habe es euch als Eigentum gegeben. Durchs Los soll es euren Sippen als Erbbesitz zugeteilt werden. Einem großen Stamm sollt ihr einen großen Grundbesitz zuteilen, einem kleinen Stamm einen kleinen. Durchs Los sollt ihr es unter die Stämme eurer Väter verteilen. Wenn ihr die Einwohner des Landes aber nicht vor euch her vertreibt, dann werden die, die ihr von ihnen übrig lasst, zu Splittern in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten. Sie werden euch in dem Land, in dem ihr wohnt, bedrängen. Dann werde ich mit euch machen, was ich mit ihnen machen wollte. Sprüche Kapitel 24. beneide keine bösen Menschen. Sei nicht begierig, bei ihnen zu sein, denn sie haben nur Verbrechen im Sinn und reden nur, um Schaden zu tun. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, durch Verstand gewinnt es Bestand. Durch Klugheit füllen sich die Räume mit wertvollem und schönem Gut. Nur ein kluger Mann ist wirklich stark, durch Wissen lenkt er seine Kraft. Nur durch kluge Maßnahmen gewinnst du die Schlacht und durch viele Ratgeber den Sieg. Die Weisheit ist dem Narren zu hoch. Im Rat macht er den Mund nicht auf. Wer nur darauf aus ist, Böses zu tun, den nennt man einen Bösewicht. Auch die Intrigen eines Dummen sind Sünde und ein Spötter ist ein abscheulicher Mensch. Bist du lässig am gewöhnlichen Tag, versagt deine Kraft auch in der Bedrängnis. Rette die, die man zum Tod hinschleppt und die zur Hinrichtung wanken, halte sie doch zurück. Wenn du sagst, wir haben nichts davon gewusst, dann sollst du wissen. Der dir ins Herz sieht, weiß Bescheid. Der auf dich achtet, hat dich durchschaut. Jedem vergilt er, was er verdient. Iss Honig, mein Sohn, denn er ist gesund und ein Genuss für den Gaumen. Doch Weisheit ist heilsam für dein Leben. Hast du sie gefunden, dann hast du auch Zukunft und deine Hoffnung schwindet nicht. Bring keinen Gerechten um Haus und Hof, du Gottloser, denn der Gerechte fällt 7-mal und steht doch wieder auf, aber Gottlose versinken im Unglück. Fällt dein Feind, so freue dich nicht, frohlocke nicht, wenn er stürzt, damit es nicht Jahwe missfällt und er deinen Feind verschont. Reg dich nicht auf über die Bösen, beneide die Gottlosen nicht, denn der Böse hat keine Zukunft und die Leuchte der Gottlosen erlischt. Ehre Jahwe und achte den König, mein Sohn, lass dich nicht mit Aufrührern ein, denn plötzlich trifft sie das Verderben, von beiden kommt es über sie. Weitere Sprüche von Weisen. Auch die folgenden Sprüche stammen von Weisen. Parteilichkeit im Gericht ist niemals gut. Wer zu dem Schuldigen sagt, du bist gerecht, den verfluchen die Leute, ganze Völker verwünschen ihn. Doch denen, die gerecht entscheiden, geht es gut, über sie kommt Segen und Glück. Eine treffende Antwort ist wie ein Kuss auf die Lippen. Zuerst tu deine Arbeit draußen und bestelle dein Feld, danach erst baue dein Haus. Tritt nie als falscher Zeuge gegen jemand auf, täusche nichts mit deinen Worten vor. Sag nicht, wie du mir, so ich dir, was er mir antut, zahl ich ihm heim. Ich kam am Feld eines Faulen vorbei, am Weinberg eines Mannes ohne Verstand. Sieh da, er war ganz überwuchert von Disteln, seine Fläche mit Unkraut bedeckt, seine Mauer eingestürzt. Ich schaute hin und nahm es zu Herzen, ich sah es und zog eine Lehre daraus. Nur noch ein wenig Schlaf, nur noch ein bisschen Schlummer, nur noch ein wenig liegen, die Hände gefaltet. Wie schnell kommt dann die Armut ins Haus? Wie schnell überfällt dich die Not? Erste Korinther Kapitel 7, die Verse 1 bis 24. Über Ehe und Ehelosigkeit. Nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist gut für einen Mann, überhaupt keine sexuelle Beziehung zu einer Frau zu haben. Meine Antwort ist, um sexuelle Unmoral zu vermeiden, sollte jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Der Mann soll der Frau die eheliche Pflicht erfüllen, aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Verweigert euch einander nicht, höchstens für eine begrenzte Zeit und im gegenseitigen Einverständnis, wenn ihr für das Gebet frei sein wollt. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, damit euch der Satan nicht verführt, weil ihr euch ja doch nicht enthalten könnt. Ich sage das als Zugeständnis, nicht als Gebot. Ich wünschte zwar, alle Menschen wären so wie ich, doch dem einen hat Gott diese besondere Gabe geschenkt, dem anderen jene. Zu den Unverheirateten und Witwen sage ich, es ist gut, wenn sie ehelos bleiben wie ich. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, dann sollen sie heiraten. Das ist besser, als vor Begierde zu brennen. Ehe und Scheidung. Für die Verheirateten aber gilt ein Gebot: Es stammt nicht von mir, sondern vom Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Hat sie sich aber doch von ihm getrennt, dann soll sie unverheiratet bleiben und sich wieder mit ihm versöhnen. Auch ein Mann darf seine Frau nicht verstoßen. Den anderen aber sage ich, hier habe ich kein Wort des Herrn. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, die weiter bei ihm bleiben will, so soll er sich nicht von ihr trennen. Dasselbe gilt für eine gläubige Frau, die einen ungläubigen Mann hat. Wenn er weiter bei ihr bleiben will, soll sie sich nicht von ihm trennen. Denn der ungläubige Ehemann ist durch die Frau in die Nähe Gottes gebracht. Und die ungläubige Frau ist durch den Bruder in die Nähe Gottes gebracht. Sonst müsstet ihr ja auch eure Kinder als fern von Gott betrachten. Nun aber sind auch sie in die Nähe Gottes gebracht. Wenn aber der ungläubige Partner auf einer Trennung besteht, dann willigt in die Scheidung ein. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht an die Ehe gebunden. Gott hat uns doch zu einem Leben in Frieden berufen. Wie willst du denn wissen, Frau, ob du deinen Mann zu Christus führen und retten kannst? Oder weißt du, Mann, ob dir das bei deiner Frau gelingt? Grundsätzlich soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen hat. Das heißt, er soll da bleiben, wo Gottes Ruf ihn traf. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Wenn einer beschnitten war, als er berufen wurde, soll er nicht versuchen, seine Beschneidung rückgängig zu machen. Wenn er nicht beschnitten war, soll er sich auch nicht beschneiden lassen. Die Beschneidung hat keinen Wert an sich und das Unbeschnittensein auch nicht. Was zählt, ist das Halten der Gebote Gottes. Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem er berufen wurde. Wenn du Sklave warst, als Gott dich berief, mach dir nichts daraus. Wenn du aber tatsächlich frei werden kannst, nutze die Gelegenheit umso lieber. Denn wer als Sklave in die Gemeinschaft des Herrn gerufen wurde, ist vor dem Herrn ein freier Mensch. Und wer frei war, als Gott ihn rief, ist jetzt ein Sklave von Christus. Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Macht euch also nicht zu Sklaven von Menschen. Liebe Geschwister, jeder soll in Verantwortung vor Gott in dem Stand leben, in dem er berufen wurde. Das war die heutige Bibellese. Ich gebe euch noch die Losung mit, die steht heute in Jesaja 50, Vers 10. Wer in der Finsternis geht und wem kein Lichtstrahl scheint, der vertraue auf den Namen des Herrn. Und dazu aus Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Ich wünsche euch damit einen ganz gesegneten Samstag. Und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir werden weiterlesen. Bis dann. Tschüss.